Hallo und herzlich willkommen beim Ballesterer Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und heute haben wir eine historisch sehr interessante Folge für euch vorbereitet. Christoph Laumer geriet 1985 als 17-Jähriger im Brüsseler Heyselstadion in eine der schlimmsten Stadienkatastrophen des Fußballs, bei der 39 Menschen starben. 40 Jahre später blickt er auf eine Nacht mit Gesängen, Angst und Fehleinschätzungen zurück. Recherche und Interview Klaus Federmeier, Podcastgestaltung Simon Hirt. Wir schreiben das Jahr 1985. Christoph Laumer ist damals 17 Jahre alt. Er wohnt in Amstetten, wo er auch zur Schule geht. Der Fußball hat ihn bereits einige Jahre vorher gepackt und zum Fan gemacht.
Ja, ich war als Kind in den 70er Jahren natürlich wie alle ein verrückter Fußballfan. Das war die 77er WM-Quali für Cordoba, also für Argentinien. Da war ich 9 und da hat es richtig Fußballfieber angefangen bei mir. Mit dem Spitz von Izmir, mit DDR-Spiele, Türkei, daheim, das 1-0 und dem Altersspiel. Also da bin ich richtig zum Fußballfan geworden.
Entscheidend für Christophs Vereinswahl war dann auch eine britische Popband.
Dann bin ich durch meine älteren Geschwister zum Beatles-Fan geworden und habe mich auch eingelesen, habe Bücher gelesen über die Beatles und dadurch über Liverpool, über die Stadt Liverpool und über die Leute dort und habe da so einfach unbewusst eigentlich schon ein gewisses Nahegefühl gehabt mit Liverpool, weil mich einfach so mit den Beatles identifiziert hat, wie man als Kind und Jugendlicher halt so macht. Da haben wir die Stadt schon voll taugt. Und diese Kombination, die ist dann einmal explodiert.
Spätestens jetzt hatte Christoph sein Fanherz an den FC Liverpool verloren.
1982, da war ich 14, haben wir 2 Wochen bei uns einen englischen Austauschschüler gehabt. Weil das wollte, dass ich nach England fahre mit 14, habe ich mich noch nicht traut, aber haben wir gedacht, wenn ein Engländer zu uns kommt, und das haben wir dann gemacht. Der war 2 Wochen bei uns und der war voller Fußballfan, zwar kein Liverpool-Fan, aber der hat bei uns angewohnt. Der war einfach 2 Wochen da und hat bei der Familie mitgewohnt und wir haben Ausflüge mit ihm gemacht und ich mit ihm halt nur Englisch geredet. Da haben wir über Fußball geredet natürlich, er war ein Watford-Fan und da haben wir uns dann ausgemacht, wie wir angeflogen ist, dass er mir englische Fußballzeitschriften schickt. Und da hat er mir dieses Match Weekly geschickt, was, wie der Name sagt, eine wöchentliche Zeitschrift ist. Und ab dem Zeitpunkt war ich hooked. Also die habe ich hätte mir dann jede Woche schicken müssen, dann habe ich es abonniert. Und die habe ich jahrelang gehabt, die Zeitung wirklich von vorn bis hinten gelesen und alles aufgesogen, was da drin gestanden ist. Da bin ich dann nur mehr zum Liverpool-Fan geworden. 83 habe ich dann die Anfield Review, das Programmheftel abonniert und dort habe ich mal hingeschrieben, einen Leserbrief, da gibt es immer so Fanseiten ganz hinten und da hingeschrieben, ich bin aus Österreich und so ein Liverpool-Fan und mein größter Traum ist einmal ein Liverpool-Spiel zu sehen oder mal umzufahren, mit 15 war das, was ich geschrieben habe. Ich hätte gern einen Brieffreund aus England. Und damals hat es das auch noch gegeben, richtige Pen Friends. Und da war tatsächlich einer geschrieben aus Wigan, das ist zwischen Liverpool und Manchester.
Die Brieffreundschaft auf die Insel eröffnet Christoph neue Möglichkeiten, sein Fantum noch intensiver zu leben.
Dann haben sie sich 84 für das Europacup-Finale in Rom, für das Meistercup-Finale qualifiziert. Und die haben geschrieben, mein größter Traum war, da zu dem Spiel zu fahren, weil Rom nicht so weit von Österreich ist. Und das war der Wahnsinn und hin und her. Da haben wir den Brief geschickt eben und er ist mit dem Brief zum Ticket Office an der Anfield gegangen, hat er den Brief gesagt und gesagt, er hat einen österreichischen Freund, der hat gern zu dem Spiel und da war Karten haben kann und die haben tatsächlich eine gegeben. Ich weiß nicht, ob sie ihm geschenkt haben, auf jeden Fall hat er nichts verlangt, er hat was einfach so mit der Post geschickt, die Karten fürs Europacup-Finale und hat was geschenkt. Und der Moment, das werde ich nie vergessen, wie der Brief kommt und ich mache das auf und da ist die Karten für Rom drinnen. Gegen AS Roma nur dazu, was er nur brisanter gemacht hat. Das war einer der ärgsten Momente in meinem Leben, wie ich die Karten gekriegt habe. Also das war wirklich, ich bin von der Schule gekommen, habe den Brief gesehen und den ganzen Nachmittag bin ich im Schaukelstuhl gesetzt, bin so ein Vogler, wogel sehr gerne im Schaukelstuhl, mein Kopfhörer aufgesetzt und laute Musik und war wirklich stundenlang weggetreten, also richtig high.
Mit 16 Jahren, einer Eintrittskarte für das Europacup-Finale, macht sich Christoph auf den Weg zu einem offiziellen Verwandtschaftsbesuch nach Rom.
Meine Eltern haben es auch deswegen erlaubt, weil ich eine Tante in Rom habe. Und bei der habe ich schlafen können. Und ich bin nicht allein hingefahren und bin allein beim Spüren und alles, aber ich habe dann bei ihr schlafen können. Und so haben wir es auch in der Schule gebracht, einen Verwandtschaftsbesuch von der Tante in Rom. Und ich weiß gar nicht, ob wir es vom Spiel abgesagt haben, aber auf jeden Fall offiziell angefragt, ob ich weg darf und so weiter. Und habe die Erlaubnis gekriegt und war dann in Rom.
Der FC Liverpool gewinnt das Europacup-Finale 1984 im Elfmeterschießen mit 5:3. Neben dem Triumph kommt es für Christoph in Rom auch noch zu einer weiteren wichtigen Begegnung.
Auf jeden Fall habe ich dort in Marco kennengelernt, einen Schweizer. Völlig verrückter, also nur verrückter als ich. Der ist 4 Jahre älter, 5 Jahre älter als ich. Der war 20 ungefähr, genau. Und der ist schon regelmäßig nach Liverpool gefahren zu den Spielen. Hat dann 2 Jahre später eine Saisonkarte gekauft, aus der Schweiz aus, weil er so oft umgeflogen ist. Und ist mittlerweile emigriert, also er wohnt mittlerweile in Liverpool. Er hat dann mit einem Mädel dort ein Kind gehabt, da ist dann zu der gezogen und ist dann drüben geblieben. Also das war immer sein Traum nach Liverpool, eben wegen Fußball. Und mit dem bin ich ab Rom viel in Kontakt gewesen und der hat mir die Karten dann für Brüssel besorgt. Wie dann das Jahr drauf ist, wieder im Finale waren. Also zuerst war er da bei mir, wie das Viertelfinale war. Da hat er Austria in Liverpool gespielt, 85 im Meistercup-Viertelfinale. Witzigerweise im Hanapi-Stadion.
Ja, für Christoph, mittlerweile 17 Jahre alt, sollte es auch im kommenden Jahr die Möglichkeit geben, den FC Liverpool in einem Europacup-Finale zu sehen. Dafür musste der Schüler aus Amstetten aber noch einiges regeln.
Ja, und dann eben für 85 fürs Finale hat er mir die Karten, ist er irgendwo im Schwarzmarkt, besorgt. Und ich habe in der Schule, und deswegen war das mit Rom so wichtig, in der Schule diesmal nicht gefragt, ob ich darf, weil ich wusste, aber 2 würde ich nicht freikriegen. Gott sei Dank, sage ich jetzt einmal, sind wir nicht dann so cool, dass wir das erlaubt haben oder dass sie nicht gewerkstellt haben, so gewusst, ich meine, sie haben mitgekriegt, wie fanatisch ich bin und wie viel mir das bedeutet. Und ich meine, ich war kein Vorzeugsschüler, nichts, aber ich habe keine Probleme gehabt. Also es war nie irgendwo das Thema, dass ich negativ war. Ziemlich bloß, wie wichtig mir das ist, ich hätte eine Mathe-Schularbeit gehabt am Donnerstag, am nächsten Tag. Aber die haben das Gott sei Dank relativ locker gesehen, was ich nie vergessen werde. Das ist ja eine super Sache.
Dann konnte es für Christoph auch schon losgehen. An die gute Verbindung mit dem Zug direkt nach Ostende kann er sich bis heute noch erinnern.
Ich bin eben nonstop am Städten Brüssel mit dem Nachtzug gefahren. Und in der Früh haben wir eben den Marco getroffen. Der hat die Karten eben für mich gehabt. Die da, vom Schwarzmarkt irgendwo oder von seinen Connections.
Die Eintrittskarte kostete damals 300 Franc, was einem Wert von ca. 7 Euro entsprach. Das Problem war aber weniger der erschwingliche Preis, sondern überhaupt an Tickets zu kommen.
Der hat auch, weil er damals schon so oft in Liverpool war, bei Spielen viele Leute kennt, die heute darf man sagen, aus der Szene sind, die Season-Ticket-Holders sind, die regelmäßig gingen und da hat er seine Connections gehabt. Halt. Wobei es da, glaube ich, sogar der Fall ist, der Marco hat italienische Wurzeln, ich glaube, sein Vater ist Italiener. Er war mit der Familie dort und half of the family war Juventus. Und es kann sein, dass er über die Schiene die Karten gekriegt hat, weil das war ja dieser neutrale Sektor, wo so viele Italiener waren.
Christoph erinnert sich an den Tag des Endspiels, den 29. Mai 1985 in Brüssel.
Ja, und da haben wir den Tag gemeinsam verbracht, und zwar wirklich gemeinsam, dadurch, dass bei seiner Familie Juventus-Fans dabei waren, auch immer mit Juve-Leuten. Also das war überhaupt keine feindselige Stimmung oder was. Ich habe zwar gelesen, dass es da Schlägereien gegeben hat, angeblich tagsüber, aber man weiß sehr oft dann über Fußball Schlägereien geschrieben wird, dass das oft übertrieben wird. Also ich habe nichts mitgekriegt. Es kann natürlich sein, dass es irgendwo was gegeben hat in einer Bar. Natürlich, ich war nicht überall, aber dort, wo ich war, war gar nichts. Vor dem Atomium da, oder irgendwo, war das ein großer Park, wo Juve-Fans und Liverpool-Fans gemeinsam waren und Bier getrunken haben und gemeinsam gesungen haben. Und ich hätte da überhaupt nichts erlebt. Wie gesagt, kann jetzt nicht verifizieren, dass es gar nichts gegeben hat, aber ich habe nichts miterlebt. Das kann ich auf jeden Fall sagen.
Marco und Christoph begeben sich also gut gelaunt zum Stadion. Ihr Problem kurz vor Spielbeginn sind die Eintrittskarten für den aus ihrer Sicht falschen Sektor.
Ich bin auch guter Dinge, dann sind wir dann zum Stadion gegangen und nur das kleine Problem gehabt, dass das die Karten für den Sektor Z ist eben und die Liverpool-Fans waren aber XY. Siehst du, das ist durchgestrichen da, sonst haben wir es händisch gemacht. Z wäre eigentlich der neutrale Sektor gewesen. Die Juve-Fans waren gegenüber, also hinter dem anderen Tor. Wir Liverpool-Fans waren hinter dem einen Tor, aber nur zu zwei Drittel, weil ein Drittel war für die neutralen Fans. Natale Zuschauer halt. Und da war ich gewesen, da war ich eigentlich gewesen, genau. Und über dubiose Kanäle sind halt da auch viele Juve-Fans oder halt mit Juve-Leiberl-Leute halt dort gewesen. Also offensichtlich Juventus-Fans, aber halt heute würde man sagen Normalos, keine aus einer organisierten Szene oder was, weil die waren ja gegenüber natürlich hinterm Tor, aber doch Juve-Fans halt. Die waren da in Z und ich habe es dann einfach so gemacht, ich habe da meinen Daumen draufgehalten, habe das zum Abreißen hingegeben, der hat das angerissen, ich bin reingegangen bei XY.
Ohne große Probleme wechseln die beiden in den Liverpool-Fansektor. Die Zugangskontrollen und auch das Polizeiaufgebot waren in Christophs Erinnerung nicht gerade ausgeprägt.
Ich meine, es war 84 in Rom, da war es nachher schon eher unangenehm, da habe ich das Rotelauer gleich ausgezogen. Da habe ich schon unangenehme Szenen gesehen, nach Rom, von den Italienern halt, die Liverpool-Fans irgendwo gejagt haben. Da war schon Polizei und alles und Hooliganismus in den 80er Jahren und auch 70er Jahre vorher, man war ja bekannt. Bei Liverpool zwar nicht, da war eigentlich nie was, muss ich auch dazu sagen. Und darum habe ich mir auch nie was gedacht, wie ich zu Liverpool-Spieler gefahren bin. Aber Polizeipräsenz hat es prinzipiell schon gegeben, aber da war nicht viel.
Gut in Erinnerung hat Christoph noch den schlechten Zustand des Stadions.
Aber was ich mir erinnern kann, ist, dass wir draußen schon gesehen haben, dass das Stadion schon baufällig ist, dass die Mauer bröckelt und nachher habe ich gelesen, dass angeblich Leute durch irgendein Mauerloch reingekreuzt sind und so unerlaubt in den Stadion gekommen sind. Habe ich zwar nicht gesehen, aber ich kann mir das durchaus vorstellen, weil das hat schon baufällig ausgeschaut.
Bereits Stunden vor Spielbeginn sind tausende Fans im Stadion. Und die Stimmung zwischen dem Fansektor X und Y der englischen Supporter und dem Sektor Z mit vielen italienischen Anhängern beginnt zu eskalieren.
Ja, und drin dann, sage jetzt einmal am Anfang, gute Stimmung, aber dann ist es irgendwie umgekehrt worden. Ich habe es in Erinnerung gehabt, dass von der drüben Seite irgendwas von Z irgendwas umgeschossen worden ist, dann relativ rasch zurückgeschossen oder haben auch die Liverpool-Fans angefangen, ich weiß es nicht, auf jeden Fall sind da Sachen hin und her geschossen worden. Was aber wirklich untypisch war, das muss ich schon sagen, ich war wirklich bei vielen Liverpool-Spielen, aber ich hab irgendwie Gewalt im Stadion nie erlebt, muss ich sagen. Also auch bei den Derbys nicht, gut, Everton, das ist sowieso das Derby of Love eigentlich, also da sind ja Familien, die gemeinsam hingingen. Auch gegen United nicht, was der Erzrivale ja ist und nicht Everton, also wo wirklich Schmähgesänge der tiefsten Sorte, tiefsten Schublade gesungen werden. Aber da habe ich auch nie was erlebt eigentlich selber, dass ich da reingekommen war. Und da, das ist mir schon aufgefallen, da haben sich ein paar so verhalten, wie es nicht, ich meine, so oft war ich dazu auch noch nicht beim Liverpool-Spiel, aber was mir komisch vorgekommen ist. Und ich sage ja nach wie vor,
das heißt irgendwie,
dass das Leute waren, die, ja, oder Einzelne, die nur auf Stänkern aus waren halt und auf Troubles. Und ich habe das Gefühl, dass das keine Liverpool-Fans waren, sondern dass das einfach halt Hooligans waren, die halt irgendwie auf das aus waren und halt das als Bühne genommen haben und nicht wirklich wegen Liverpool dort sind. Das habe ich das Gefühl gehabt. Also das habe ich mir damals immer gedacht, weil ich einen Raum ganz anders erlebt habe.
Zwischen den beiden Fanlagern schaukelt sich die Stimmung immer weiter auf. Was die Fans jetzt noch voneinander trennt, ist ein Maschendrahtzaun.
Und dann war da der Maschendrahtzaun dazwischen. Abgrenzung war einfach so ein Gartenzaun. Ich habe es so in Erinnerung, dass von drüben angefangen haben, dass von der drüben Seite das erste kommt. Aber das kann ich nicht, siehst du das halt und hast das vorher nicht gesehen. Das würde ich jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit behaupten. Das war halt meine Wahrnehmung damals. Und dann hat das angefangen, was ich bezeichne als so fußballtypisches Verhalten, negatives, überhaupt nicht gut zu heißen. Aber was die, diese Drohgebärden, Zaun niederreißen und Drohgesten und die ganzen Geschichten. Und die Leute drüben, die haben mit dem nichts anfangen können, weil die waren nicht aus dieser Szene, sage ich jetzt mal. Die haben sich gefürcht, zu Recht. Ich habe mich auch gefürcht, wenn ich da drüben gestanden war. Du hast gesehen, die sind Familien, die da drüben sind, die halt, wie es sein sollte, dort sind wegen dem Fußball natürlich. Und die haben mit dem nichts anfangen können. Keine Schlägerei natürlich und so weiter. Und die sind zurück, weil sie Angst gehabt haben. Völlig verständlich.
Während die Liverpool-Fans und Hooligans, wie Christoph es beschrieben hat, auf die italienischen Fans in Sektor Z losgehen, kommt es zu einer Massenpanik.
Und das war dann das natürlich, was die Katastrophe herbeigeführt hat. Einerseits diese Massenpanik und dass Leute erstickt sind. Und andererseits, dass die Mauer zusammengebrochen ist und dass die kollapsed ist. Dass die einfach Leute dann runtergestürzt sind. Und das Spiel wird da sein.
In Sektor Z kommen 39 Menschen zu Tode. 32 von ihnen waren aus Italien. Das jüngste Opfer war 11 Jahre alt. Etwa 600 Fans wurden bei der Katastrophe verletzt.
Direkt gesehen haben wir das ja gar nicht. Genau, das ist ja das Sorge. Wir haben das nicht mitgekriegt. Wir haben gesehen, dass die Leute zurückweichen natürlich. Und es hat, ich habe keine einzige Gewaltaktion gesehen, also dass wer um ist und wer auf ihn eingeschlagen hätte oder was er dann in der Zeitung gestanden ist.
Also das Einzige, was du gesehen hast, war, dass wir Sachen hin
und her. Genau. Ja, genau. Und Steiner, weil vom Klinkenstadion und so und schon deppere Sachen. Aber ich habe keine physische, das ist auch physische Gewalt, dass ich von Steiner schießt, aber dass einer auf einen anderen einschlagt, sowas habe ich nicht gesehen. Ich habe gesehen, dass die Leute auf der anderen Seite zurückweichen. Und immer mehr. Und nach einer Zeit habe ich dann gesehen, dass auf Spüfe da sind. Dass dort die Mauer eingekracht ist, das habe ich nicht gesehen natürlich, weil da die ganze Menschenmasse war und die Leute dann auf dem Spüfeld waren. Und da habe ich gesagt, so Marco, bist du geplättert. Gott sei Dank ist da jetzt nichts passiert. In dem Glauben waren wir. Dann ist der Sektor quasi ganz gerammt worden, die sind dann alle auf Spüfeld da und dann war die Diskussion, kann jetzt überhaupt gespielt werden. Und dann sind die Juve-Fans auf der anderen Seite wütend worden. Die sind dann, da habe ich dann wirklich...
Also da, die richtigen Juve-Fans?
Genau, da habe ich Angst gehabt. Wie ich gesehen habe, dass die auf der Laufbahn umkommen. Die sind nicht da zum Diskutieren. Also wenn die da jetzt umkommen. Da habe ich wirklich gefürcht. Ganz ehrlich gefürcht. Da war dann unten, dann waren dann schon Polizei und Einsatzkräfte, die haben sie halt irgendwie zurückgehalten. Und da habe ich gedacht, boah, jetzt wird es aber haklich. Und dann haben wir natürlich nicht gewusst, wird das Spiel abpfiffen oder nicht. Dass es später wird, das war eh schon klar, weil der Ampfiff hätte schon längst sein müssen. Und ich glaube, eineinhalb Stunden später oder so hat es dann tatsächlich angefangen. Und ich habe nur geglaubt, es ist nichts passiert. Beide haben wir geglaubt, es ist nichts passiert. Es ist zwar natürlich da außergewöhnliche Situation und so weiter und die Leute am Spielfeld dabei und so weiter, aber dass Tote gegeben hat, haben wir zu dem Zeitpunkt nicht mitgekriegt.
Ohne zu wissen, was genau passiert war, durchleben die beiden jungen Liverpool-Fans das Finale.
Weil es war schon eine Ausnahmesituation, sage ich jetzt einmal, weil die da am Spielfeld ja waren und die da alle sind und dass das, aber nicht, es war kein Gefühl der Betroffenheit, weil ich nicht gewusst habe, dass er gestorben ist. Sag ich mal, das klingt jetzt zwar hart, aber es war für mich gar nichts.
Juventus Turin setzt sich im Finale mit 1-0 durch.
Juventus hat gewonnen. Elfer vom, ich glaube, vom Platini. Ich habe es ja der Foul am Boniak war und der Platini den Elfer verwertet. 1-0 war es. 1-0 Elfer.
Die beiden jungen Liverpool-Fans verlassen nach Spielende das Stadion, ohne zu wissen, welche Katastrophe sie eigentlich gerade miterlebt haben.
Zum Glück ist nichts passiert. Ganz klar. So sind wir ja rausgegangen aus dem Stadion. Und da haben wir witzigerweise draußen vom Stadion geredet miteinander, Marco und ich, natürlich auf Deutsch. Und dann kommt einer zu mit einer Kamera und sagt, ah, seid ihr aus Österreich oder Deutsch oder irgendwas? Ich rede Deutsch.
In der Nacht nach dem Spiel.
War schon ein Kamerateam da von irgendeinem deutschen Privatsender und der erklärt, dass wir Deutsch reden. Und fragt uns, wart ihr im Stadion, was sagt ihr zu den Toten oder irgendwie sowas? Oder er erwähnt das Wort Tote. Und wir schauen uns an und sagen, was heißt Tote? Und da haben wir das erst mitgekriegt, wie uns der Fernsehreporter da fragt zu dem Spiel und zu der Katastrophe mit den Toten.
Als Marco und Christoph realisieren, was im Stadion passiert war, beschließen sie, sich auf den Weg zum Bahnhof zu machen, wo sie auch übernachten wollen.
ja, da haben wir erst mitgekriegt und da, der hat dann gesagt, ja, da zieht Tote und so weiter. Und da ist dann natürlich voll eingefallen, bist du Wahnsinn und so weiter. Und da haben wir das Ausmaß erst mitgekriegt nach dem Spiel. Da war es natürlich nur haklicher, sage ich jetzt einmal, am Bahnhof, aber da waren wir eh mehr. Wir haben kein Quartier gehabt, ist der jung, kein Geld. Wir haben von Haus aus vorgehabt, dass wir am Bahnhof schlafen, im Wartebereich da. Und da haben sie uns dann aber rausgestampert, das haben wir dann vor dem Bahnhof am Gehsteig geschlafen. Also, ja, Gott sei Dank waren wir da mehr. Ja, aber da waren wir auch Gruppen und da habe ich dann, was ich so in Erinnerung habe, nicht mehr so die Angst gehabt.
Am nächsten Tag informieren sich die Fans über die Ereignisse in den belgischen Zeitungen. Christophs Familie hat zu diesem Zeitpunkt noch kein Lebenszeichen von ihrem Sohn erhalten.
Ja, in der Früh noch am Bahnhof die Zeitungen natürlich überall die Überschriften und Tat, Mord, oder ich glaube, damals waren es nur 30, ich weiß nicht, auf jeden Fall. War das nächste dann daheim informieren. Ich habe mir gedacht, die werden sich keine Sorgen machen, weil das war der Sektor mit den Juve-Fans. Und da waren ja keine Liverpool-Fans dabei und das waren Italiener. Und die werden ja nicht glauben, dass mir was passiert ist. Und Handy null natürlich, eh klar. Gar nichts. Ja. Ich bin dann im Zug, habe ich erst am Abend heim gehabt, den Nachtzug wieder, Donnerstag auf Freitag heim. Und ich bin einmal auf eine Post gegangen, damals habe ich das ja nur so gemacht, das Telefonieren, in Brüssel.
Ach so, ja.
Um zu telefonieren, dass ich einmal einen Anruf habe. Und hat aber nicht funktioniert, ich weiß nicht mehr warum. Bin ich nicht durchgekommen oder hat keiner angekommen, ist ja Festnetz.
Während die Eltern in Amstetten also weiter im Ungewissen ausharren müssen, geht Christoph davon aus, dass sich zu Hause keiner allzu große Sorgen um ihn macht. Bis er Freitag früh mit dem Nachtzug aus Ostende zurückkehrt.
Ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall bin ich nicht durchgekommen. Ich habe aber keine Sorgen gemacht, weil ich mir gedacht habe, die werden ja wissen, dass das keine Liverpool-Fans waren, die unter den Opfern waren und werden ja nicht glauben, dass da mir was passiert ist. Und meine Eltern haben dann tatsächlich bis am Freitag in der Früh, also übernächsten Tag, nicht gewusst, ob ich aus dem Zug, der da aus Brüssel kommt, aussteige oder nicht. Und die waren dann am Bahnhof am Freitag in der Früh eben und waren ganz ding und ich dachte, was habt ihr leicht? Und so, nein, haben wir nicht gewusst, haben nichts gehört von dir und was da im Spiel, 39 Tode oder weiß ich, wie viel es da zu dem Zeitpunkt waren. So hat das mit den Eltern geendet, aber in der Schule hat es ein Nachspiel gegeben.
Während Christophs Heimkehr also gut gelaufen ist, sollte es mit der Mathematik-Schularbeit noch ein Nachspiel für den Schulschmänzer geben.
Mathe-Schularbeit. Und bei der Schularbeit sagt der Mathelehrer, wir waren da so eine kleine Gruppe, nur 11 Leute.
Die das nachgeschrieben haben.
Nein, die nach der Schule geschrieben haben, die zum regulären Zeitpunkt, am Donnerstag.
Ach so.
Wie ich noch in Brüssel bei der Post war. Weil wir geteilt waren, neusprachlich realistisch und die 11, da siehst du am ersten Blick, wann einer fällt. Und der hat gesagt, da fällt ja der Lama, wo ist denn der Lama? Und einer aus meiner Klasse, der glaubt hat, ich habe das eh wieder gesagt, so wie es war davor. Okay. Ja, der war doch in Brüssel gestern, wissen Sie das gar nicht? Ganz wichtig. Bei dieser Stalin-Katastrophe war der dabei gestern und so fährt, wissen Sie das gar nicht. Und der, oh, was? Nein. Und so ist in der Schule publik geworden, dass ich eigentlich bei dem Spiel war. Und die Schularbeit geschwänzt habe, ganz genau. Ja. Und da haben wir bis 84 einen Direktor gehabt, ganz einen Hardcore-Old-Style-Direktor, also wirklich. Da bin ich als 10-Jähriger mit dem Kicker lesend zum Gym zugegangen und er sieht das Heftel, reißt was aus der Hand, haut es am Boden. Ein Gymnasiast liest keinen solchen Schund. Kicker, ich habe die Hälfte nicht verstanden damals, weil da Begriffe drinnen waren, die ich als 10-Jähriger nicht verstanden habe. So einer war das. Und der war da schon in Pension. Und es war ein interimistischer Direktor, wie das in Brüssel war, nur ein Jahr. Und dem war das, habe ich das Gefühl, der wollte da nicht viel, der hat sich gedacht, das eine Woche mache und dem war das dann eher wurscht. Der hat da keine disziplinaren Maßnahmen gesetzt und gar nichts. Da habe ich Glück gehabt. Wenn der noch gewesen war von vorher, vom Jahr davor, da hätte sicher Da war ich jetzt irgendwo wahrscheinlich, weil da hätte ich die Schule wahrscheinlich nicht fertig gemacht.
Christoph Laumer konnte die Mathe-Schularbeit hinter sich bringen und die Schule in Amstetten erfolgreich abschließen. Er ist heute 57 Jahre alt, arbeitet und lebt als Schuldirektor und Lehrer für Mathematik und Englisch in Amstetten. Als Mitglied des Ballesterer Supporters Club erzählte er Klaus Federmeier von seinen Erlebnissen in Brüssel. Podcastgestaltung Simon Hirt.